Wir hatten uns in der vergangenen Woche von Hobbes ausgehend einen regelrechten Ritt durchs 18. Jahrhundert geleistet. Wir haben uns nämlich unter dem Eindruck des vernunftrechtlichen, halb politischen, halb juridischen, neu aufgetauchten Themas der Souveränität die Verfassungstheorien von John Locke, Charles-Louis de Montesquieu und Jean-Jacques Rousseau angesehen. Werfen wir den Blick noch einmal kurz zurück und machen wir uns dabei vor allem noch einmal klar, warum diese Ansätze, die wir jetzt betrachtet haben, so besonders interessant sind und inwiefern sie sich auf unser allgemeines Thema der Vorlesung beziehen lassen. Das heißt, inwieweit sich an diesen großen Theorien, die wir besichtigt haben, die veränderte Bedeutung ablesen lässt, welche die Form Recht im Zuge des ausgehenden 17. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts gewinnt. Versuchen wir also ein Stück weit nochmal im Durchgang durch das bisherige einige Einsichten zu abstrahieren, rauszuziehen aus dem Besichtigen der einzelnen theoretischen Ansätze, das wir jetzt hinter uns haben. Kurz zunächst aber noch einmal der Rückblick. Bei den vier Autoren, wenn wir jetzt Hobbes nochmal hinzunehmen, zeichnen sich einerseits durchaus deutliche Unterschiede ab und auch unterschiedliche Visionen dieses vernünftigen Ineinander von Recht und Staat. Alle vier Autoren konzentrieren sich andererseits aber eben genau darauf, auf diesen engen Zusammenhang, und sie differenzieren, gestalten ihn aus. Und dass sie dieses tun, dass sie Recht und Staat in dieser integralen Form zusammenbringen, ist keineswegs trivial. Alle vier verankern die allgemeinen, philosophisch letzten Fragen einerseits wie auch die handfeste Alltagsebene des Zusammenlebens auf neue Weise in der politisch-praktischen Ordnungsfrage. Maximen der Machbarkeit wie auch der Ausweitung des Wissensbedarfs für die gute Administration und auch gleichsam die Fassbarkeit der politischen Faktoren, mit denen man in der Regierung zu tun hat, stehen damit im Vordergrund der neu entstehenden, eben nicht länger vor allem königlichen oder herrschaftlichen, sondern eben jetzt neu staatlichen Perspektive. Zugleich rückt von Hobbes bis Rousseau die gleichsam immer kürzer werdende Schleife einer innerweltlichen Autorisierung dieser Herrschaft, dieser Regierung, die sozusagen auch materiell operiert und sich auch reflektiert in diesem materiellen Operieren, gleichsam die innerweltliche Autorisierungsfrage eines solchen Herrschaftstyps rückt parallel in den Blickpunkt und auch sie wird politisch brisant. Der Staat und die nicht mehr mit seiner Person, sondern also der Person des Regenten, sondern jedenfalls der Jure mit dem Staatsinteresse verknüpfte Souveränität des Regenten leiten sich nicht mehr aus der göttlichen Ordnung her, sondern unterhalten eine, und sei es zunächst negative Verbindung, nicht nur zum Recht, sondern durch die Rechtsfigur hindurch zum Thema der Freiheit der Bürger. Das hatten wir uns beim letzten Mal genau angesehen. Der Freiheit der Bürger, die nämlich ihrerseits jetzt als Rechtssubjekte fungieren. Über das Bürgerfreiheitsmotiv, zunächst weil er, der Staat, diese Freiheit beschränkt, dann zunehmend, weil die Beschränkung, die staatliche, an den Bürgerfreiheiten auch ihre Grenzen finden soll, wird das Staatsganze legitimiert oder jedenfalls mitlegitimiert. Generell bemerkenswert ist, dass das Überhauptsein, das So-Sein der staatlichen Ordnung in dieser ganzen Diskussion, auch in der Diskussion um Freiheiten, ähnlich wie in der Diskussion um die Konfiguration und Distribution politischer Macht, dass die theoretische Diskussion sich bestimmter Modelle bedient, die auf Rechtsfiguren verweisen. Bei Hobbes ist das 1651, Sie erinnern sich, jener Abtretungsvertrag zugunsten des Dritten, jenes Souveräns, der seinerseits legibus solutus sein soll, als Garant der absoluten Lebenskraft dieses Tiers Leviathan des Staates fungiert er selber oberhalb der Gesetze wie ein Schlussstein der Macht, der außerhalb der Rechtspflichten eingefügt ist in dieses Staatsgebilde. Aber der Abtretungsvertrag ist eine juridische Figur. Das hatten wir in Hobbes auch ja genau rausgearbeitet. Bei Locke sind 1690 die Individuen keineswegs ohne Staat Wölfe. Sie treten infolgedessen auch nicht alle ihre Rechte an den Souverän ab, sondern autorisieren ihn, limitieren dessen Befugnisse, behalten auch nach der Staatsgründung gegen den Staat eigene Freiheitsrechte zurück und werden repräsentiert in einem Parlament, wobei die Rolle des Regenten gleichwohl auch bei Locke darauf hinausläuft, als Monarch die Gewalt zu zentralisieren, also den staatlichen Rahmen durch Recht und Ordnung zu garantieren. Es gibt nicht eine Staatsform, sondern viele. Welche Regierungsform soll es denn sein? Diese kühne und kühl geschnittene Frage stellt ein ganzes Stück später, 1748, Montesquieu. Und wir haben gesehen, dass Montesquieu zwar nicht, wie Hobbes oder Locke oder später Rousseau, die idealtypische Szene eines staatsbegründeten Vertrages ausmalt, dass er stattdessen vielleicht aber noch nüchterner mit der Frage der Souveränität umgeht. Er fragt nämlich, wie lassen sich Regierungsmechanismen optimieren? Wie kann man quasi im Systemvergleich beurteilen, welche Form von Regierung welche Qualitäten hat? Und wie kann man dann auch den Hintergrund der physischen und sonstigen Gegebenheiten mit einbeziehen? Also Fragen wie, an was sind die Leute schon gewöhnt? Wie sind Klima und Geografie beschaffen? Wie effizient funktionieren welche Institutionen? Das sind Fragen, denen zufolge wir gemäß Montesquieus über den Geist der Gesetze uns für vernünftige Regierungsformen gemäß politisch handfester Kriterien gleichsam wissenschaftlich entscheiden können. Wir können also vergleichen und uns begründet entscheiden. Und Montesquieu selbst optiert in dieser Frage der Wahl der Staatsform oder der Regierungsform, das hatten wir gesehen, nach vorsichtiger Abwägung für eine an Gesetze und ein Parlament gebundene Monarchie. Wobei er diese Bindung der staatlichen Aktivitäten an das Recht und an eine gemäß Verfahrensregeln operierende Administration aus einem interessanten und auch neuen Grund für die klügste Lösung hält, nämlich weil es sich hierbei um eine Art heilsame Zerteilungsleistung handelt, die durch diese intermediären Institutionen permanent eingebracht wird und damit das Staatsganze in der Balance hält. In einer Monarchie erfolgt also die beste Rationalisierung der staatlichen Gewalt durch die Vielzahl der vermittelnden Mächte, eben diese Pouvoir intermédiaire einer rechtsstaatlichen Maschinerie. Auch angesehen haben wir uns schließlich jene kühne Figur einer Souveränität der bürgerlichen Subjekte selbst. Dieses Motiv postuliert Rousseau 1755 und 1762 mit der Figur einer Volkssouveränität, die sich einerseits gegen das Recht wendet, die bürgerliche Zivilisation mitsamt der Entstehung von Recht, von Eigentum, Ehe und so weiter ist nämlich nach Rousseau eigentlich eine Tragödie der Menschheit, sozusagen eine kulturgeschichtliche Tragödie. Und dies gilt dann auch für die Form des Vertrages, in der die Form als einfach freien und allein aufgrund natürlicher Gefühle kooperierenden Individuen in ein Verhältnis der wechselseitigen Verpflichtung gebracht werden. Nach Rousseau handelt es sich um eine fatale Form, ein fatales Format bei diesem Vertrag, weil hier die vormals Freien in ein Verpflichtungsverhältnis gebracht werden, das langfristig immer zu asymmetrischen Herrschaftsverhältnissen führen muss und damit zu Unfreiheit und Unglück. Dennoch schlägt Rousseau, wenn man so will, in dieser Hinsicht dann wieder Realpolitiker oder jedenfalls gegenwartsorientiert und zukunftsorientierter Denker, dennoch schlägt Rousseau eine rechtliche Lösung für das entstandene politische Problem der Unfreiheit der Individuen im Staat vor. Die Souveränität, das ist sein Vorschlag, soll beim Volk sein und bleiben. Und eine Verfassung muss dafür sorgen, dass die Gesetze nicht mehr als so etwas, wie der in Rechtsform artikulierte Wille des Volkes sind. Nicht mehr und nichts anderes als dieser Wille des Volkes. Anders als Locke oder Montesquieu lehnt Rousseau das Prinzip der Repräsentation dieses allgemeinen Willens des Volkes ab. Die Gesetze müssen aus seiner Sicht möglichst direkt über Volksabstimmungen die Volonté générale, also den gemeinsamen Willen des Volkes, nicht widerspiegeln, sondern sie müssen es eigentlich regelrecht sein, diese Gesetze. Das hatte ich beim letzten Mal auch versucht zu beschreiben. Es gibt dieses ganz besondere Pathos, und das betrifft jetzt den Status der Rechtsform. Das Recht ist gerade nicht eine Maschinerie, wie bei Montesquieu, das sozusagen in guter Art und Weise etwas abbildet, das man dann prozedieren kann im Staat, sondern bei Rousseau ist das Recht ganz pathetisch die Verkörperung dieses Willens. Also gleichsam möglichst direkt die Stimme des Volkes, die sich in diese Sätze hineingießt, die dann auf dem Papier stehen. Also eine ganz anders gefasste Idee von dem Charakter dieser Form, sozusagen der Materialität des Rechts, wenn man sich das ganze Pathos dieser Unmittelbarkeit des Ausdrucks klar macht, dass Rousseau da hineinlegt. Also das Gesetz soll Ausdruck dieses Willens und dieses kollektiven Willenssubjekts Volk sein. In dieser Hinsicht, also mit dieser Kritik an der Repräsentativität von Gesetzen und der Idee eines sozusagen unmittelbarkeitstauglichen Gesetzes oder einer unmittelbarkeitstauglichen Rechtsform ist Rousseau ein sehr interessanter, könnte man sagen, Zeichentheoretiker der Macht. Also die Frage der Relation von Gesetz und dem, was im Gesetz steht oder durch das Gesetz postuliert wird, verschiebt sich mit Rousseau. Soweit zum Rückblick. Betrachten wir jetzt, hier unter dem etwas kargen Stichwort Rechtsrealität im 18. Jahrhundert, zumindest kurz und sehr kursorisch die Verhältnisse, auf die Texte, die wir jetzt durchgegangen sind, verweisen. Ich hatte immer mal Jahreszahlen genannt, aber wir haben uns zumal in der letzten Sitzung sehr stark auf der Ebene von textförmigen Aussagen bewegt und sehr wenig in den Blick genommen, in was für eine politische Realität diese Überlegungen eigentlich gehörten, insbesondere wie die Realität dieser Gemeinwesen wohl ausgesehen haben mag, an die da gedacht wird, oder die da gestaltet werden sollen, wenn zum Beispiel das Stichwort Verfassung fällt. Zwischen Hobbes und Rousseau liegen gut 100 politisch wechselvolle, aber zwischen den erstarkenden und europäischen Nationalstaaten im Prinzip durchaus von zunehmender außenpolitischer Stabilisierung und auch partieller Prosperität gekennzeichnete Jahre. Ein großer Unterschied zum 17. Jahrhundert, das ja von Krieg und Gewalt geschüttelt war. Im Frankreich des 18. Jahrhunderts, also nicht, dass es im 18. keine Kriege gegeben hätte, aber doch in sehr viel überschaubarer und geordneterer Form als nationalstaatliche Unternehmung. Im Frankreich des 18. Jahrhunderts laboriert Ludwig der 15. an den von dem absolutistischen außenpolitisch aber respektierten Ludwig dem 14. hinterlassenen maroden Staatsfinanzen herum. In Österreich und Preußen bricht die Zeit Maria Theresias und der beiden Friedriche an. Die europäischen Monarchien stabilisieren sich durch eine mehr oder weniger straffe Führung. Also dieses Element der Staatsräson finden Sie tatsächlich auch auf der Ebene der Regierungspraxis und des Umbaus, des inneren Umbaus der Staatsorganisation wieder. Führung einerseits militärisch und verwaltungsmäßig, andererseits aber auch auf Handel bezogen und Führung durch gewisse auf Industrialisierung und teils auch Bildung zielende Reformen sowie Maßnahmen der sogenannten guten Polizei. Das Stichwort hatte ich auch schon genannt. Damit sind gemeint Maßnahmen, die in die Fläche der hierarchisierten, ständisch geordneten Gesellschaft hineingehen und einerseits der Kontrolle dienen, aber auch einer Lebbarkeit der Verhältnisse und gewissen Zufriedenheit, namentlich der Städte im gegebenen Rahmen. Das sind Maßnahmen der Gesundheitsbekämpfung, der Krankheitsbekämpfung zum Beispiel, also der Gesundheitsvorsorge, Organisation der innerstädtischen Verhältnisse, sagen wir mal, also Bekämpfung oder zumindest Vorgehen gegen Elend und desolate Zustände in einzelnen Stadtteilen und so weiter. Die Historiker charakterisieren die Wirklichkeit der von Staatsökonomie und rapide voranschreitender Industrialisierung wie auch Staatsrecht geprägten großen monarchischen Territorialstaaten als in sich heterogene Angelegenheit. Sozial gesehen handelt es sich um Klassenstaaten, in denen vieles von dem, was man später als modern bezeichnen wird, sich durchaus schon anbahnt, gerade in technischer und ökonomischer Hinsicht. Es sind Klassenstaaten, in denen das alte lehensrechtlich-feudalistische Element allmählich schwindet und Momente eines bürgerlichen Ständestaates und insbesondere eher städtische Formen und die Stadt auch als Modell und Vorbild für den Flächenstaat wirksam werden. Stadt als Vorbild für den Flächenstaat heißt insbesondere, dass man den Flächenstaat als geschlossenes Territorium betrachtet und auch verwalten und regieren will. Parzelliert, einteilt, erfasst, wer sich wo befindet und so weiter. Juristische Innovationen gibt es in dieser Phase auch. Dank der Glorious Revolution hatte England schon um 1700 ein Parlament, das den Monarchen beriet. Also insofern sind auch die Diskussionen, die sich widerspiegeln bei Autoren wie Locke oder Montesquieu oder später Rousseau, keine vollkommen utopischen Diskussionen, sondern beziehen sich tatsächlich auch auf realpolitische Vorbilder. Und die Diskussionen werden in dem Sinne dann auch als gegenwartsbezogene Diskussionen wahrgenommen. Also es sind jetzt nicht Utopien, mit denen wir uns beschäftigt haben, sondern schon, also bei Hobbes, bei Rousseau ist klar, dass es sich um ein ziemliches Sprengpotenzial handelt, was insbesondere durch diesen kulturkritischen Großangriff, den Rousseau unverblümt formuliert, was damit in die Diskussion gebracht wird. Aber gerade Montesquieu oder Locke kann man durchaus als realpolitisch relevante Diskussionsbeiträge betrachten. Generell wird in Europa das Vertragsrecht des zwischenstaatlichen Umganges perfektioniert. Auch das ein ganz wichtiger Punkt für dieses Doppelgesicht des politischen, einerseits politischen, andererseits rechtlichen Staates. Nach außen hin hat der Territorialstaat eine sehr stark juridisch gefasste Identität. Tausch, Schenkung, Abtretung von Territorien etc. sind ein zentrales Instrument der zwischenstaatlichen Politik in diesem Jahrhundert. Und das bedeutet, dass das Völkerrecht, internationale Recht, wie wir heute sagen, in dieser Phase eine Art Hochblüte erlebte, aber damit natürlich auch die Rechtsform in dieser vertraglichen Variante, nicht als gegebenes Gesetz, sondern als zwischenstaatlicher Vertrag, sich permanent im politischen Alltag bewährt und weiterentwickelt wird. Ebenso interessant sind die nach innen gerichteten Umbauten zugunsten der zwischenstaatlichen Wettbewerbsfähigkeit und der innenpolitischen Balance. Einschränkung der Leibeigenschaft, Stärkung des Privateigentums zugunsten von Investitionen in die Industrieproduktion, vorsichtige Reformen, hatte ich schon erwähnt, oder aber, auch das bemerkenswert, fast häufiger der Fall als Reformen, die sich im Recht bereits niederschlagen, haben wir markant die Nichtanwendung bestimmter drastischer Tatbestände, die aus dem alten Recht überliefert sind, namentlich im Strafrecht. So erfolgt allmählich, aber erkennbar auch in der Fläche, die Abschaffung der Hexerei und der Folter. Sowie es erfolgen außerdem bestimmte Verbesserungen des Rechtswesens. Also betreffend den Justizgang beispielsweise. In Deutschland ging das alles durchaus langsam, obwohl gerade der Name Preußen im 18. Jahrhundert für einen erkennbaren Modernisierungswillen steht, einschließlich mehr oder weniger geglückter Reformversuche, gerade auch im Bereich der Justiz, wo nicht nur Rechtsvereinheitlichung, das hatte ich schon erwähnt, das ist etwas, was schon früher begonnen hat, und auch Maßnahmen gegen Willkürjustiz getroffen wurden, sondern auch systematisch Schritte unternommen wurden, die einem vielleicht nicht so direkt vor Augen stehen, aber möglicherweise viel entscheidender sind für die Rechtsentwicklung, Schritte auf verfahrensrechtlicher Ebene. Beispielsweise wurde ein Problem erkannt und in Angriff genommen, das schon im 17. Jahrhundert in Preußen erstmals wirksam bekämpft worden ist, von Benedikt Carpzov damals. Es ging um ein kardinales Problem überhaupt für den Raum des Rechts, nämlich das Problem der Langsamkeit der Verfahren. Carpzov führte erstmals eine Verfahrensregel ein, der zufolge vor Gericht alles Material, das für einen Prozess erforderlich und relevant sein soll, bereits zu Beginn des Verfahrens, also mit der Einreichung von Klageschrift und Erwiderungsschrift, vorgelegt werden musste. Das war die sogenannte Eventualmaxime. Alles eventuell fürs Verfahren Nötige oder Relevante musste dem Richter von Anfang an vorliegen. Durch diese Maßnahme, das klingt relativ bürokratisch und unspektakulär, durch diese Maßnahme verbesserte sich die Chance auf vor Gericht tatsächlich durchsetzbare Rechte enorm. Man muss sich das klar machen. Für uns heute ist das eine relativ selbstverständliche Angelegenheit, dass wir Recht bekommen und noch irgendwie in der Spanne, in der wir leben beispielsweise. Man muss sich das klar machen, dass Recht vorher, auch staatliches Recht, gerade staatliches Recht, also Recht nicht im Nahbereich der Stände oder dergleichen, sondern staatliches, mehr oder weniger staatliches Recht, vor solchen Reformen per se unendlich langsames Recht war. Dann kann man sich zweitens klar machen, welche Errungenschaft darin liegt, dieses Problem einer nicht auf dem Papier oder im Wortlaut, sondern eben in Verfahrensfragen gelegenen fehlenden Rechtsqualität des Rechts zu sehen und tatsächlich in Angriff zu nehmen. Das ist ein schönes Thema für Rechtshistoriker. Ich würde das, wenn ich mehr Zeit hätte, auch gerne noch weiter ausdehnen. Also die Frage nach der spezifischen Qualität und auch nach der Modernisierung der Rechtsform tatsächlich noch weniger nur auf die Rechtsinhalte zu beschränken und stärker diese Verfahrensseite mit in den Blick zu nehmen. Also die Qualität dessen, was Recht ist, ändert sich ja ganz entscheidend dadurch, dass Recht mit einer gewissen Geschwindigkeit tatsächlich fallrelevant zurückkommt, wenn ich mich ans Gesetz wende, appelliere und zum Beispiel klage oder dergleichen. Und dass es damit nicht irgendeine symbolische Ebene ist, die man beschreiten kann, die aber im Grunde nicht fallnah in irgendeiner Form zu weiteren Interventionen führen kann. Zum Stichwort Preußen ist vielleicht noch interessant, also gerade Rechtsreformbestrebungen in Preußen, ein von Friedrich II. In Auftrag gegebenes allgemeines Gesetzbuch war auch projektiert im 18. Jahrhundert, und zwar schon durchaus in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Es wurde allerdings dann, weil die Französische Revolution dazwischen kam, gebremst und trat als allgemeines preußisches Landrecht verspätet und auch rigider gefasst als ursprünglich geplant, erst 1794 in Kraft. Also wir merken, dass in diesem Jahrhundert, das als relativ statisches Jahrhundert oder auch heterogenes, in sich widersprüchliches Jahrhundert gilt und verbucht wird, durchaus gerade im Bereich des Juridischen, der Inhalte, aber vielleicht sogar mehr noch der Form einiges in Bewegung ist, auch auf der praktischen Ebene, der institutionellen Ebene. Will man die gesamte Epoche des sich durchsetzenden Vernunftrechts, die gesamte Epoche der Staatsräson charakterisieren, so muss man sich wahrscheinlich eine Mischung aus staatlichem Krisenmanagement und lokal hartnäckig doch weiter bestehenden feudalen Strukturen vorstellen. Fürstlicher Staatsausbau und ständische Beharrung, Religionskriege und Kolonialexpansion, Wissenschaftsrevolution, technische Revolution und Wirtschaftswachstum. Durch diese Stichworte hat unlängst der Sozialhistoriker Ulrich Wehler die Epoche zwischen dem 16. und dem ausgehenden 18. Jahrhundert umschrieben. Staatsbürgerliche Rechtsgleichheit und Kapitalismus setzen sich durch, während das Beharrungsvermögen der feudalen Abhängigkeitsverhältnisse und der ständischen Rechtehierarchie vor Ort nicht unterschätzt werden darf. Namentlich in den deutschen Territorien, wo es eben keine Revolution gab, sodass man das heilige Römische Reich deutscher Nationen als einen Flickenteppich von politischen Einheiten sich vorstellen muss. Und zwar lange Zeit als einen solchen Flickenteppich, der sich zwar durchaus verwandelt, aber formalrechtlich gesehen und wohl in vielem auch in der Praxis bei diesen beobachtbaren Modernisierungen doch sehr wohl bis 1806 ein feudalrechtliches, lehensstaatliches Gebilde blieb. Wie gesagt, das hatte ich ja auch schon erwähnt, die juristische Matrix, die hier verwendet wird, ist und bleibt das römisch-rechtliche gemeine Recht. Und das überdauert ja gerade im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland sogar noch das 19. Jahrhundert und wird eigentlich im zivilrechtlichen Bereich erst 1900 mit dem BGB überholt gemacht, sagen wir mal. Versuchen wir kurz, uns vielleicht ruhig ein wenig bildhaft klarzumachen, wie die Rechtsform in dieser Spanne zu einer einerseits politischen Sache geworden ist, sich andererseits aber eben nicht nur allgemein mit der nun weltlichen Macht verbindet, sondern eben sehr viel konkreter mit dem Projekt einer politisch-organisatorischen Vernunft, einer Rationalität, die der Staatsmacht einerseits dienen soll, die andererseits aber zunehmend auch gleichsam von der Gegenseite her in Anspruch genommen werden kann. Etwa in Gestalt der Forderung nach Bürger- und Menschenrechten. Es sind, wenn wir diese Rechtsform betrachten und gerade auf diesen Vernunft, diese Vernunfterwartung abheben, die ans Recht gerichtet wird in dieser Zeit, dann sind es gleichsam zwei Vernunfterwartungen von zwei verschiedenen Richtungen, könnte man sagen, die hier im Recht zusammentreffen. Wie der staatliche Souverän auf das Recht setzt, um vom Standpunkt der Staatsräson aus gesehen irrationale Effekte zu vermeiden, also Unruhen, religiösen Fanatismus, Laster, Arbeitsscheu und Kriminalität zu verhindern sucht oder zumindest einzudämmen, so setzen auf der anderen Seite auch die Bürger auf das Recht. Nun in der Hoffnung, das Recht gegen irrationale Exzesse der Souveränität ins Feld führen zu können. Aus dieser bürgerlichen Sicht steht das Recht für eine Ordnung, für eine Art von Staatsvernunft, die man als rationale Technik nicht nur zur Staatsorganisation, sondern zur Bändigung von Herrschaft und gegen die politische Macht ins Feld führen kann. Das Recht als Vernunftgebilde, seiner Beschaffenheit nach weniger eine vernünftige Idee oder eine den höchsten vernünftigen Sinn des Staates oder dergleichen in Worte fassende Form, sondern, das hatte ich auch immer wieder versucht zu zeigen, vernünftig, dabei doch eher im Sinne einer praktischen und auf die physischen Angelegenheiten und Anordnungen gerichteten Vernunft. Also eher einer praktischen Vernunft, könnte man sagen, keiner theoretischen. Das Recht ist in diesem Sinne, und zwar in dieser doppelten Art, wie es von Interesse ist, oder wie die Vernunft im Recht auch von Interesse ist, das Recht ist Technik. Vielleicht sogar ein Mechanismus oder eine Maschinerie, wie es bei Montesquieu ja quasi physikalisch hieß. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, sich diesen vergleichsweise nüchternen und pragmatischen Charakter des rechtlichen Bandes in der Zeit der Staatsräson, aber auch in der Zeit der frühen bürgerrechtlichen Theorien vor Augen zu führen. Und zwar ist es deshalb wichtig, weil eben dieser Punkt, dass das so doch letztlich technisch, pragmatisch gedacht wird oder wahrgenommen und auch zum Einsatz gebracht wird, weil eben dieser Punkt sich mit dem Ende des 18. Jahrhunderts, mit den großen Verfassungsrevolutionen und namentlich mit der Französischen Revolution ändern wird. Einen Vorboten dieser Veränderung finden Sie schon bei Rousseau. Hier ist das Recht nicht mehr Technik eines guten, eines rationalen Zustandes im Staat. Hier ist das Recht, also die Form Recht, das Recht selbst plötzlich jener Ausdruck des Willens, eines ganz neuen und pathetischen Souveräns. Es ist nicht Manifestation des Ordnungswillen eines Regenten oder der Intention der Bürger, für eine gute Ordnung zu sorgen und den Regenten entsprechend rational zu bändigen, sondern mit Rousseau ist das Recht der Ausdruck eines Wir des Volkes. Mit einem Schlag ist die Vernunft des Rechts gleichsam so etwas wie das längst fällige Resultat des authentischen Versuchs des Volkes, sich gegen Beherrschung zu wehren. Das Recht dient nicht mehr der Ordnung des Ganzen, sondern es ist zunächst mal etwas, das der Staat sozusagen leider Gottes historisch gesehen mit sich bringt. Und nun setzt sich kontrastierend die neue pathetische Figur dagegen. Nach einem langen Weg des Leidens sozusagen ergreifen in dieser Lage die Rechtlosen die alte Form und füllen sie erstmals mit dem richtigen Inhalt. In diesem Sinne ist die Idee der Volkssouveränität einerseits ein radikales Nein zur Rechtsform. Und das ist neu. Also zur Rechtsform in ihrer traditionellen, ich sag mal, politiktechnischen Funktion. Und andererseits ist sie dann eine neue, pathetische Aufwertung und Umwertung dessen, was Recht ist. Sofern das Recht nun tatsächlich beginnt, eine moralische, vielleicht sogar eine metaphysische Mission zu erhalten und zu vollenden. Das Volk sucht und findet, indem es sich juridisch artikuliert, die richtige, die wahre gesellschaftliche Form, Lebensform vielleicht sogar, ist kein Begriff der damaligen Zeit, aber ich übersetze es mal so. Es findet eben in diesem Sinne die wahre, die endgültige und freiheitliche Verfassung. Und das bedeutet auch, bezogen auf die Realität eines solchen Gemeinwesens, eine deutliche Veränderung. Beispielsweise, das hatte ich erwähnt, kann eine solche freiheitliche Verfassung nach Rousseau kein Flächenstaat alten Typs sein, sondern es muss eine kleine Räterepublik sein, in der das Projekt der Selbstverwaltung mittels solcher Gesetze, die nur noch als Ausdruck, den Ausdruck des gemeinsamen Willens verkörpern, möglich ist und realisierbar ist. Ziehen wir an diesem Punkt eine kleine Zwischenbilanz. Ich hatte bezogen, also in gewisser Weise eine Zwischenbilanz Vernunftrecht und Rechtsform, also im Blick auf diese Epoche des Vernunftrechts, die wir bisher betrachtet hatten. Ich hatte bezogen auf die Epoche jenes ersten Einschnitts oder Wandels, den wir uns ja ansehen wollten, einige Punkte stark gemacht jetzt unterwegs immer, die Sie so in dieser Pointierung vielleicht in anderen Rechtstheorien oder Rechtsgeschichten, die vom Vernunftrecht reden, nicht so herausgestellt finden werden. Deswegen ziehe sie nochmal ein Stück weit gesondert heraus. Es sind drei Aspekte, die es sich lohnt, glaube ich, besonders zu betonen. Der erste Punkt ist einfach und unselbstverständlich zugleich. Und eben sprach ich schon davon. Das säkularisierte, mit der Sache des Staates und der Staatsräson verbundene Vernunftrecht hat mit einer Metaphysik des menschlichen Denkens, überhaupt mit theoretischen Vernunfteinsichten, wenig zu tun. Es geht vielmehr um eine technisch-praktische, eine strategische Klugheit, die mit Mathematik durchaus assoziiert werden kann, sofern das Staatswissen, die Kenntnis der Physik des Staates, eine Menge zahlenförmiger Fakten umfasste und der Statist, Sie erinnern sich, dieser neue Typus, also von Verwaltungsexperte, der Kameralwissenschaftler, rechnen können musste. Dennoch ist die disziplinierte Führung und Sicherung und Lenkung des Staatsganzen durch Gesetze eher die technisch-experimentelle Herstellung einer Balance als einfach die Umsetzung eines Wissens um die Staatsnatur. Also in dem Sinne ist die Analogie der Mathematik nur begrenzt tauglich. Der Staat ist ein künstliches Gebilde und die Art von Klugheit, die hier in die Gesetze ihren Eingang findet, ähnelt vielleicht eher einer Ingenieurskunst als einer Naturwissenschaft. Dass der Staat ein künstliches Gebilde ist, dieser Hobbesche Gedanke, schwingt auch bei eher von der Sozialnatur herkommenden Staats- und Rechtsdenkern mit. Das heißt, Steuerungswissen und richtige Kunst stecken in einem guten, richtig gemachten und richtig umgesetzten Rechtsgesetz. Und das Rechtsgesetz müssen wir uns in diesem Sinne als sozusagen technisches Gesetz vorstellen. Damit haben wir unseren ersten Punkt. Zum Vernunftrecht gehört ein politischer, ein politisch-praktischer und von der Idee her technischer Gesetzesbegriff. Das Gesetz des Vernunftrechts ist also nicht mehr ein allgemeines Ordnungsgesetz der Welt. Es ähnelt nicht mehr dem Naturgesetz, sondern es hat diesen Charakter der Gemachtheit, diesen technischen Charakter, wobei die Rechtsregel ja auch einem ganz besonderen, damit korrespondierenden, politisch-pragmatischen Vernunfttyp gehorcht, eben der Staatsräson. Das ist keine Individualvernunft, sondern eine an den konkreten Staatszustand gebundene und insofern an den politischen Raum und Rahmen aller gebundene Vernunft. Was das Rechtsgesetz außerdem charakterisiert und vom Naturgesetz unterscheidet, hatten wir auch gesehen, aber noch nicht so ausdrücklich benannt. Es wirkt niemals von allein. Es bedarf vielmehr stets der Gewalt oder der Gewalten, um dieses Gesetz im Staat wirksam werden zu lassen und damit tatsächlich Gesetz sein zu lassen. Das Wort, aber das Wort niemals ohne das Schwert, so hatte Hobbes das ausgedrückt. Bei anderen Autoren finden wir dies abgemildert, aber wir finden stets diesen quasi physikalischen Bezug nicht nur für das, worauf sich Gesetze richten, sondern als Charakterelement des Gesetzes selbst. Rechtsgesetze sind Gesetze, die praktische Klugheit enthalten, deren Vernunft man einsehen kann oder deren Vernünftigkeit, die dennoch stets aber auch der Durchsetzungskraft einer Gewalt, einer Machtmaschinerie, könnte man sagen, bedürfen. Den zweiten Punkt hatten wir schon bei Hobbes beobachten können. Der künstliche, staatsraisonbezogene Rechtsgedanke, also der Gedanke ist nicht künstlich, sondern das Recht erscheint künstlich aus der Perspektive dieses Gedankens. Dieser staatsraisonbezogene Rechtsgedanke enthält in sich einen neuen Bezug auf das plausibilisierende Bild eines Subjekts von Rechten. Hobbes lässt sich nicht nur als Erfinder des vernunftrechtlich begründeten Machtstaates lesen, er ist auch lesbar als der Erfinder des absolut freien Rechtssubjekts. In allen klassischen Theorien über Staatsgründungs- oder Gesellschaftsverträge finden wir Subjektfiguren als die Verbindungsstellen von Recht und Politik. Der Soziologe Luhmann hat diese Beobachtung mit den ökonomischen Erfordernissen der Arbeitsteilung in Verbindung gebracht, die in dieser Zeit tatsächlich auf neue Weise wirklichkeitsmächtig wurden. Also der industriellen Arbeitsteilung. Eine auf Vertrag beruhende Wirtschaft, wie sie in der Neuzeit entsteht, setzt voraus, dass nicht einfach in dem Gott es erschaffen hat, sondern erst durch die Verbindung von Recht und Politik sich das Individuum konstituieren kann. Als Rechtssubjekt, als vertragsfähiges Subjekt, auch als in Verträgen anerkanntes Subjekt. Das Individuum der Neuzeit ist nicht nur ein passives Subjekt eines von allen gleichermaßen auferlegten Wohlverhaltens, das von Individuen eben gefordert wird, zum Beispiel durch Moral, sondern es ist gefordert als handelndes Subjekt, als Subjekt von individuellen Pflichten und dafür aber auch von individuellen Rechten. Und eben dieses mit dem Subjekt zu verknüpfen, leisten die Vertragsfiguren, die wir gesehen haben. Die wohl schärfste Formulierung hierfür, so Luhmann, ich zitiere kurz, hat Hobbes geliefert. Die Individuen, vorher nur Körper, die töten und getötet werden können und dies mit Ratio ausgestattet schon vorgreifend tun, werden zu Individuen im Sinne einer zweiten künstlichen Natur, indem sie den Souverän autorisieren, willkürlich Recht zu setzen. Dadurch erst kann eine Korrespondenz von Rechten und Pflichten eingerichtet werden. Das Individuum, so Luhmann weiter, verdankt mithin seine zivile Identität der Einheit von Recht und Politik. Und diese Einheit ist damit unauflöslich an das Individuumsein der Individuen gebunden. Bisschen kompliziert ausgedrückt, wie das bei Luhmann gerne mal der Fall ist. Aber Sie merken, wie in der Figur des Rechtssubjekts eine Ermöglichungsbedingung dieser rechtsförmigen Staatlichkeit steckt, andererseits aber auch das Individuum durch diese Art von Rechtsformat und staatlichem Format ermöglicht wird. Es sind wie zwei Pole desselben Gefüges. Vielleicht können wir diese Diagnose aus philosophischer Sicht noch etwas anders wenden. Die Rechtsvernunft der Staatsräson verquickt auf eigentümliche Weise das Subjektsein des Untertans. Subjikere heißt ja unterworfen sein, unterliegen. Also Subjekt tatsächlich im Sinne von unterworfen sein. Also die Rechtsvernunft der Staatsräson verquickt dieses Subjektsein des Untertans mit dem Innehaben der Position dessen, der aus dieser Bindung heraus auch Ansprüche hat und fordern kann. Und der, das setzt sich im Zuge des 18. Jahrhunderts dann zunehmend durch, beziehungsweise wird zunehmend brisant, der zugleich derjenige ist, der über das Ob überhaupt des Existierens dieser Bindung mitentscheiden kann. Sofern er derjenige ist, der den Staats- oder Gesellschaftsvertrag ja zumindest idealtypisch auch mitgeschlossen hat oder mitgeschlossen haben könnte. Der Untertan ist Bürger. Er ist nicht souverän. Hobbes trennt hier noch ganz klar, indem er den Souverän, anders als die Bürger, legibus solutus ansetzt. In letzter Instanz ist der Souverän bei Hobbes nicht mehr als die brutale Notwendigkeit, die Kraft des Tiers Leviathan und kein Mensch. Eben diese bei Hobbes noch ganz sorgfältig durchgearbeitete Trennung wird aber, das haben wir gesehen, im 18. Jahrhundert auf vielfältige Weise unterspült. Der durch Recht gebundene Souverän und der als Anspruchssubjekt auftretende Bürger rücken der Figur nach zunehmend näher zusammen. Der Souverän ist nicht mehr legibus solutus, sondern auch gebunden an Gesetze und der Bürger hat eben seine Rechte doch keineswegs so vollständig an der Tür in den Staat hinein abgegeben, sodass die beiden Figuren in ihrer Spannung, in der Spannung, die durch ihre rechtliche Fassung mitverursacht ist, einander zu ähneln beginnen. Sie rücken näher zusammen und es kommt das heraus, was die Figur des Naturzustandes bei Hobbes, wir hatten das genau angeschaut, schon nahegelegt hat. Es kommt heraus ein Bild tendenziell egalitärer Rechtssubjekte, die tendenziell frei ins Recht Eingang finden und sich tendenziell frei in ihm verwirklichen oder zumindest verwirklichen wollen. Ein Prozess, den Politik dann zunehmend nur noch fassen und sozusagen moderieren kann. Etwas überspitzt gesagt, steckt schließlich ein bisschen souverän in jedem einzelnen Bürger. Und dass dies so ist, ist gleichsam der Preis jenes wirkungsvollen, auf den Staat bezogenen juridischen Diskurses, demzufolge der Staat im Sinne aller vernünftig sein kann. Das Subjekt, das in diese Rechtsvernunft mit einbezogen wird, steigt in den Vernunftdiskurs als Subjekt eigener Rechte ein, und dies auch innerhalb des Staates und mit Rousseau schließlich gegen den Staat. Dritter Punkt. Die eigentlich interessante juridische Figur, die all dies leistet, zahllose Male inzwischen schon erwähnt, ist nicht das allgemeine Bild vom Staat als vernunftgebändigtem Tier oder als durch Verfassung vernünftig ausbalancierte Mechanik. Und vielleicht könnte man auch sagen, die Figur, die wirklich zentrale juridische Figur, die dies leistet, ist auch nicht die Figur des Rechtssubjekts, sondern es ist die dieses Rechtssubjekt quasi implizierende Figur des Vertrags. Der Vertrag ist die Schlüsselfigur, in der die Rollengleichheit, die Vernünftigkeit und die Freiheit der Beteiligten, lauter politisch riskante Größen also, eingesetzt werden, um auf neue Weise die Notwendigkeit von Ordnung begründen zu können. Dies gibt der Härte der souveränen Machtausübung, der politischen Verpflichtung des Bürgers auf den Staat und seine Raison, aber eben auch der öffentlich vorgetragenen Vernunftforderung, einer Forderung, die sich an Politik richten kann, eine neue Basis. Die Figur des Vertrages trennt Politik und Recht von Religion, dem alten Register. Im Bereich der Religion hat die Vertragsfigur so gut wie keinen Platz. Die Figur des Vertrages trennt auch die Tagespolitik des Regenten ein Stück weit vom mit dem Staatsbestand direkt verbundenen Recht. Man denke an die Trennung von Justiz und Exekutive, die sich auch in diesen frühen Gewaltenteilungsmodellen schon mehr oder weniger deutlich abzeichnet. Was der Vertrag insbesondere leistet, und diesen Aspekt haben wir uns noch nicht angesehen, ist eine Kopplung von Recht und Wirtschaft. Und zwar eine noch engere Kopplung als die eben schon angedeutete Kopplung, die von Recht und Wirtschaft, die sich möglicherweise auch in dieser Idee des aktiven Anspruchssubjekts finden kann. Des aktivierbaren Subjekts, sagen wir mal. Neben der den Staat und seine öffentlichen Gesetze autorisierenden Funktion und der Funktion einer Stiftung des neuen vernunftpolitischen Musters von den Individuen als vertragsfähigen Rechtssubjekten, kann man in der Tat auch der Vertragsfigur selbst noch die Bedeutung geben, dass sie eine neue Verknüpfung zwischen den Bereichen des Rechts und denjenigen der Ökonomie, jetzt der privatrechtlich verfassten Ökonomie, herstellt. Natürlich waren Recht und Ökonomie immer verbunden. Das hatten wir ganz am Anfang auch schon gesehen. Recht ist, wenn man den Bereich der archaischen Sanktionen und der Heiratsregeln einmal ausklammert, wobei Heiraten auch eine ökonomische Angelegenheit war, Recht ist ganz sicher als Marktrecht entstanden. Eben das beweist beispielsweise das römische Recht. Es ist mit Marktregeln und noch wichtiger mit der amtlichen Marktaufsicht, die auf Einhaltung dieser Regeln pochen konnte, entstanden. Also mit so etwas wie einer Frühform von alltagsmächtiger Ökonomieverwaltung, die justiziabel, also gerichtsfest, agieren konnte. Auch das Feudalsystem des Mittelalters und die Fürstenherrschaft der frühen Neuzeit waren ökonomisch ausgerichtete Ordnungen, was man an den Märkten wie auch an den bereits im Mittelalter zunehmend wichtigen Steuern erkennen kann. Gleichwohl ist es die Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts, in der die Beziehung zwischen Wirtschaft und Recht eine neue Qualität gewinnt. Und zwar deshalb, weil die Politik sich zunehmend auf den Bereich der Verzahnung beider bezieht und weil die staatliche Politik als staatliche Politik, nicht nur als Regentenpolitik, sondern eben auf Staatszustände bezogene Politik, mit dem Recht nicht nur gleichsam die Spielregel für Ökonomie bereitstellt, also Verträge als Form, in der man ökonomische Beziehungen abwickeln kann, sondern weil der Staat das Recht auch einsetzt, um die Ökonomie abzuschöpfen, zu regulieren und zu steuern. Das Wort steuern muss man in seiner ganzen Zweideutigkeit sehen in diesem Feld. Und ein entsprechender juridischer Apparat, also ein sogenanntes öffentliches Recht, das sich auf diese Maßnahmenseite, und zwar eine Maßnahmenseite, die in Rechtsform vollzogen wird, konzentriert, entsteht eben mit diesen Territorialstaaten des 17. und 18. Jahrhunderts. Politik wird Eigentumsverwaltung, könnte man etwas plakativ sagen, und zwar nicht mehr primär machtmäßig, sondern primär rechtsförmig. Als rechtsförmige Kommunikation mit den Eigentümern, die ihrerseits zunehmend als ökonomische Akteure fungieren sollen. Sie sollen als ökonomische Akteure fungieren, gleichzeitig aber eben auch zunehmend ökonomisch gelenkt und regiert werden, damit so etwas wie eine Ökonomie des Ganzen, eine Staatswirtschaft tatsächlich prosperieren kann. Luhmann nennt dieses neue Phänomen eines vor allem auf die Eigentumsverwaltung, und zwar auf das Eigentum vieler, ausgerichteten staatlichen Politik qua Recht. Er nennt dieses Phänomen eines der strukturellen Kopplungen zwischen Recht und Wirtschaft. Und die Karriere der Vertragsfigur als zentraler Form auch im politischen Raum zeigt diese strukturelle Kopplung gleichsam an. Übrigens auch dieser Punkt, ich darf mich jetzt nicht zu sehr verquatschen mit Nebenbemerkungen, aber auch dieser Punkt ist natürlich extrem relevant, weil ich eben gesagt habe, die Eigentumsverwaltung vieler, das verteilt sich natürlich. Es gibt zunehmend mehr Eigentümer, relevante Eigentümer, die als ökonomische Akteure tätig werden in diesen sich modernisierenden Nationalstaaten. Auch das wirft natürlich diese, also verleiht dieser neuen Ebene ihre Bedeutung, sowohl von unten her als auch was die Regierungsinteressen angeht. Also ein Barbarossa musste sich da nur auf wenige Adlige konzentrieren, die, sagen wir mal, als in ökonomischer Hinsicht relevante Akteure überhaupt vorkamen, und was in deren Bereich passierte, war nicht wirklich sein Problem. Das hat sich komplett geändert mit diesen sozusagen als Volkswirtschaften funktionierenden Nationalstaaten. Zu diesem Punkt, also nochmal zu diesem Stichwort strukturelle Kopplung, ein etwas, erneut etwas dichteres Zitat von Luhmann. Es zeige sich im 18. Jahrhundert, schreibt Luhmann, dass das politische System, ich lese mal langsam, wenn es zu schnell ist, geben Sie ein Signal. Das ist Recht der Gesellschaft. Es zeigt sich, dass das politische System im 18. Jahrhundert durch die Form der strukturellen Kopplung von Wirtschaftssystem und Rechtssystem betroffen ist. Und zwar deshalb, weil die politische Konditionierung eines erheblichen Geldumsatzes, Stichwort Steuern, und der Gesetzgebung die wichtigsten, ja die einzigen politischen Instrumente sind, die effektiv sich auf unübersehbare Details auswirken. Im Mittelalter war dies Problem nicht akut gewesen, da Dominium so viel wie politische Herrschaft bedeutete und sich insofern von Jurisdictio, also von der Rechtsprechungsmacht überhaupt nicht unterscheiden musste. Das 18. Jahrhundert, schreibt Luhmann nun weiter, hatte in Reaktion auf die politische Freigabe des Eigentums zwei unterschiedliche Konzepte hervorgebracht, die den neuen Verhältnissen Rechnung tragen sollten. Nämlich erstens die inhaltliche Bestimmung der despotischen Gewalt als rationale und dadurch begrenzte Eigentumsverwaltung und zweitens die an Eigentum gebundene Theorie der politischen Repräsentation des Volkes in Großbritannien und noch deutlicher in Amerika. Bürgeridentität könnte man sagen. Für einen kurzen historischen Augenblick, so jetzt weiter Luhmann, für einen kurzen historischen Augenblick, und in diesem Augenblick entsteht der moderne Begriff der Verfassung, mochte es so scheinen, als ob die Politik sich auf eine Beobachtung und eventuelle Korrektur der Beziehungen zwischen Recht und Wirtschaft beschränken könne. Aber dann übte die offene wechselseitige Irritation von Rechtssystem und Wirtschaftssystem auf das politische System eine unwiderstehliche Attraktion aus. Die strukturelle Kopplung von Rechtssystem und Wirtschaftssystem wird zum Medium für das Medium politische Macht. Pünktchen, Pünktchen, dann geht's weiter mit Luhmanns Theorie. Für uns interessant ist zum einen dieser Kopplungsgedanke und die Idee, die Konstellation in der Phase, die uns interessiert, als eine der Spannung dieser drei Felder, Politik, Recht, Wirtschaft, zu interpretieren. Von daher gesehen steckt in diesen dichten Sätzen eine steile These zum 18. Jahrhundert. Drei vorher untrennbar verbundene und gleichermaßen in Fürstenhand liegende Felder, die Wirtschaft, das Recht, die Politik, zerteilen sich in den Staaten der Aufklärung. Sie sind auf neue Weise gegeneinander differenziert. Eben dadurch aber beginnen sie wechselseitig aufeinander verwiesen zu sein. Wechselseitig auch einander wahrzunehmen als aufeinander verwiesen. Und die Politik als einer von diesen drei Feldern, als eines von diesen drei Feldern reagiert womöglich, das ist jetzt natürlich eine starke These, die man auch bestreiten kann, sie reagiert womöglich mit dem Modell des Verfassungsstaates, dieser Verklammerung von Recht und Politik, auf eine Konstellation, in der es so aussah, als könne politische Vernunft darin bestehen, den engen Zusammenhang von Recht und Wirtschaft gleichsam nur zu betreuen, ihm nur einen optimalen Rahmen zu geben. Und das genau wäre dann die Aufgabe der Vernunft in diesem Vernunftrecht, diesen optimalen Rahmen zu finden und zu formulieren. Die Politik wäre dann so etwas wie ein Marktaufseher über eine Welt, die tatsächlich aus lauter in der Sprache von Verträgen kommunizierenden und sich mit diesen Verträgen auch identifizierenden Individuen besteht. Sie kennen diese Vision. Es ist der Traum vom liberalen Nachtwächterstaat und in der Ökonomietheorie steht dafür der Name Adam Smith. Ein Staat, der aus sich heraus seine Gewalt nur auf bestimmte formale Erfordernisse zur Sicherung aller Vorbedingungen für die Rechtsform und den ökonomischen Austausch beschränkt. Für einen kurzen historischen Augenblick, hieß es bei Luhmann, konnte es so scheinen, als sei mit der Findung und Installation der richtigen Verfassung das Grundproblem aller Politik gelöst. Und als sei vielleicht der Vertrag so etwas wie die Lingua Franca, die Universalsprache aller, die Universalsprache für das vernünftige Verhalten aller. Eine rechtsförmige Universalsprache, wohlgemerkt. Auch das hieße also Vernunftrecht. Es gab einmal eine Epoche, in der nicht nur das Recht als vernünftig, sondern die Vernunft als durch und durch rechtsförmig und man muss vielleicht sagen, als durch und durch vertragsrechtförmig aussah, erschien und insofern mit dem ökonomischen Allgemeinnutzeninteresse bruchlos vereinbar. Um hierfür nicht Adam Smith zu bemühen, nochmal ein Zitat von einem Moralphilosophen des 18. Jahrhunderts, Francis Hutcheson, in dem sich das auch widerspiegelt. Man hath a right to do, possess or demand anything when his acting, possessing or obtaining from another in these circumstances tends to the good of society or to the interest of the individual consistently with the rights of the others and the general good of the society and obstructing him would have the contrary tendency. Also, der Mensch hat ein Recht, jedes Ding zu tun, zu besitzen oder zu verlangen, wenn dies als konkrete Anforderung einander auf ein Gutes für die Gesellschaft hinausläuft oder das individuelle Interesse mit den Rechten der anderen und dem Allgemeinwohl vereinbar ist. Und umgekehrt, damit endete dieses Zitat, den Einzelnen daran zu hindern, an der Ausübung dieser universalen Rechte, hätte das Gegenteilige, nämlich Gemeinwohl, Schaden zufolge. Soweit die Programmatik aus dem Jahr 1755. Aus dem Jahr stammt das Zitat. Also selbe Jahr wie Rousseau, Diskurs über die Ungleichheit. Freilich ging diese Rechnung, diese Art von Betreuungsfunktion der Politik für einerseits Ökonomie, andererseits Recht, sofern beides sich quasi bruchlos ineinander übersetzen ließe, diese Rechnung ging, wie man weiß, nicht auf. Der Staat ist ein Mitspieler, der in das keineswegs harmonische Ineinander von Recht und Wirtschaft permanent eingreift und eingreifen muss, und zwar nicht zuletzt im Eigeninteresse. Und eben zu diesem Zweck bedient sich die Politik durchgehend ihrerseits massiv des Rechts, und das kann man auch im 18. Jahrhundert beobachten, der Steuergesetze, der Außen- und Binnenhandelsbeschränkungen, der öffentlichen Investitionspolitik, des Kartellrechts, der sozialpolitischen Schutzklauseln gegen das unübersehbare Elend der industriellen Ausbeutung etc. Der Staat hat also als dieser Nachtwächterstaat nie funktioniert. In gewisser Weise hat es ihn nie als diesen gegeben. Und dieses Dreieck Wirtschaft, Recht, Politik birgt eine Fülle von Spannungen, sodass in der Sprache des Vertrages sich nicht die Welt von sich aus friedlich, vernünftig und profitabel organisiert. Wir kennen dieses Thema bis heute nur zu gut. Aber es ist interessant, wie dieser Diskurs tatsächlich Vernunft und Vertrag in dieser Form ineinander geblendet hat. Damit mache ich nun einen Sprung, der so groß nun vielleicht auch nicht wieder ist, nämlich zur Rechtsphilosophie von Immanuel Kant, die vielleicht die Reinform, vielleicht aber auch die Schlussform des Vernunftrechts und der vernunftrechtlich geprägten Idee von der Beschaffenheit der Form Recht selbst verkörpert. Wobei Kant, wenn wir jetzt noch einmal an die zwei Seiten des Hobbes-Modells denken, dass man vom Staat her oder aber von den Wölfen her interpretieren kann, wobei Kant nicht den angelsächsisch-liberalen Weg geht, den wir uns eben angeschaut haben, mit Hutchison beispielsweise, sondern er geht nicht den Weg über die Individualrechte, sondern eher, sage ich jetzt mal ein bisschen pointiert, einen deutschen liberalen Weg, nämlich den Weg über den Gedanken der Pflicht. Kants Rechtstheorie finden Sie in der späten Metaphysik der Sitten. Erste Auflage 1797, zweite Auflage 1798. Sie ist also erschienen deutlich nach der Französischen Revolution. Kant hat sich, wie Sie wahrscheinlich wissen, gegenüber der Revolution äußerst reserviert verhalten und in die Verfassungsdebatte hat er sich mit einer eher konservativen Position eingemischt, jedenfalls aus jakobinischer Sicht konservativen Position. Kant ist für einen säkularen Staat. Er befürwortet eine Teilung der Gewalten. Er spricht die vernünftige Gesetzgebung dem vereinigten Willen des Volkes zu und räumt liberale Freiheiten für Bürger und Universitäten ein. Insofern ein echter Aufklärer, könnte man sagen. Vereinigter Wille des Volkes, da spricht auch Rousseau mit. Aktive Bürgerrechte kommen jedoch den abhängig Beschäftigten, den bloßen Handlangern des gemeinen Wesens, weil sie von anderen Individuen befehligt und beschützt werden müssen, so heißt es in der Metaphysik der Sitten, nicht zu. Das Gleiche gilt für Frauen und Unmündige. Der Regent ist bei Kant nach wie vor Obereigentümer von Grund und Boden. Damit ist der Kern des alten feudalrechtlichen Gedankens auch bei Kant noch vorhanden. In seinen Entscheidungen ist der Regent weniger praktisch eingeschränkt, als vielmehr durch die Orientierung am Heil des Staates gebunden. Und das wiederum, dieses Heil des Staates definiert Kant als den Zustand der größten Übereinstimmung der Verfassung mit Rechtsprinzipien, nach welchem zu streben uns die Vernunft durch einen kategorischen Imperativ verbindlich macht. Zitat Ende. Diese Forderung adressiert sich bei Kant auch an den Regenten. Ein vernunftmoralischer Imperativ, nicht aber rechtstechnisch abgesicherte Herrschaftsbegrenzung, bindet also den Regenten in seiner Macht. Staatstheoretisch gesehen ist auch Kant ein Vertragsdenker und steht in vielem Hobbes nahe. Jedenfalls seine äußere Freiheit gibt man mit dem Eintritt in den Staat auf. Ich zitiere: Der Akt, wodurch sich das Volk selbst zu einem Staat konstituiert, eigentlich aber nur die Idee desselben, nach der die Rechtmäßigkeit desselben allein gedacht werden kann, ist der ursprüngliche Kontrakt, also Vertrag, nach welchem alle, omnes et singuli, im Volk ihre äußere Freiheit aufgeben, um sie als Glieder eines gemeinen Wesens, das ist des Volks als Staat betrachtet, universi, sofort wieder aufzunehmen. Und man kann nicht sagen, immer Kant, man kann nicht sagen, der Staat, der Mensch im Staate habe einen Teil seiner angeborenen äußeren Freiheit geopfert, sondern er hat die wilde, gesetzlose Freiheit gänzlich verlassen, um seine Freiheit überhaupt in einer gesetzlichen Abhängigkeit, das ist in einem rechtlichen Zustande, unvermindert wiederzufinden, weil diese Abhängigkeit aus seinem eigenen gesetzgebenden Willen entspringt. Wie sieht nach Kant nun der Zusammenhang von Staatsaufbau und Rechtsform aus? Ich komme auf dieses Zitat gleich nochmal zurück. Ich habe es nur jetzt erstmal so in den Raum gestellt. Der Ursprung der höchsten Gewalt im Staate sei, schreibt Kant, für das Volk unerforschlich. Der Untertan solle also nicht über den Ursprung und die Legitimität eines Gesetzes, das Gehorsam von ihm verlangt, vernünfteln. Vernünfteln steht also. Man habe als Untertan schlicht davon auszugehen, dass das Gesetz eben wohl allgemeiner Wille und also auch vernünftig sei. Ein Widerstandsrecht gegen Obrigkeit gibt es nicht. Auf Hochverrat folgt Todesstrafe. Überhaupt sieht Kants Republik ein drakonisches Strafrecht vor. Bürgerrechte können entzogen werden und, das ist besonders bemerkenswert, Kant sieht vor, dass die Leibeigenschaft als Strafe verhängt werden kann. Den italienischen Juristen Cesare Beccaria, der 1764 die Todesstrafe schon für inhuman erklärt hatte, kommentiert Kant mit den Worten: Diese Milde sei teilnehmende Empfindelei einer affektierten Humanität. Und das sei alles Sophisterei und Rechtsverdrehung. Steht auch in der Metaphysik der Sitten. Dennoch ist Kant nicht einfach Hobbesianer. Hinter dieser straffen Vorstellung vom Rechtsstaat steht nämlich nicht ein Absolutismus des politischen Souveräns oder Regenten, sondern vielmehr eine ungemein rigide Vorstellung vom Recht. Kant, könnte man etwas flapsig sagen, stärkt den Faktor des Juridischen. Er juridifiziert den Leviathan. Er juridifiziert ihn gleichsam von unten her, vom Bürger her, in dem Sinne, dass alle in die Rechtsförmigkeit der Staatsvernunft hineingebunden sind. Wie das geht, hat sich in der eben zitierten Stelle zum ursprünglichen Vertrag bereits abgezeichnet. Ich zitiere nochmal: Der Mensch hat die wilde, gesetzlose Freiheit gänzlich verlassen, um seine Freiheit überhaupt in einer gesetzlichen Abhängigkeit, das ist in einem rechtlichen Zustande, unvermindert wiederzufinden, weil diese Abhängigkeit aus seinem eigenen gesetzgebenden Willen entspringt. Man beachte das Wörtchen unvermindert. Die Freiheit wird überhaupt abgegeben, um sie unvermindert wiederzufinden. Das heißt, die wilde gesetzlose Freiheit hat der Mensch gänzlich verlassen, um seine Freiheit überhaupt in einer gesetzlichen Abhängigkeit, das ist in einem rechtlichen Zustande, unvermindert wiederzufinden. Weil diese Abhängigkeit aus seinem eigenen gesetzgebenden Willen entspringt. Im rechtlichen Zustand also findet der Einzelne die Freiheit des Naturzustandes wieder. Und zwar unvermindert wieder. Und warum? Weil diese Abhängigkeit im gesetzlichen Zustand aus seinem eigenen gesetzgebenden Willen entspringt. Recht kann nicht mit bestimmten bürgerlichen Freiheitsansprüchen zu vereinbaren sein oder als mögliche Form in der Sicherheit auch nur zur Realisierung von Freiheit dienen. Nein, Recht ist Freiheit, wenn man das ernst nimmt. Sie ist Freiheit, weil die rechtliche Verpflichtung als rechtliche Verpflichtung des Bürgers ja doch ganz und gar aus seinem eigenen gesetzgebenden Willen entspringt. Sie merken mir hier ein bestimmter Akzent der Hobbeschen Figur, sich in eine Legitimationsfigur verwandelt, nämlich die Tatsache, dass die weggegebene Freiheit, sofern ich selbst weggegeben habe, als sozusagen hundertprozentige Freiheit ja wieder zu mir zurückkommt. Die Rechtspflicht realisiert also Freiheit. Recht und Freiheit stehen nicht etwa gegeneinander, sondern sie sind gleichsam identisch. Denn der Vernunftcharakter des Rechts zeigt sich gerade darin, dass dank der vernünftigen Einschränkung, die es leistet, eine vernünftige Form der Freiheit überhaupt erst entstehen kann. Dies ist ein ungemein kantischer Gedanke. Wer schon mal mit Kant zu tun hatte, wird diese Figur wiedererkennen. Sie spielt auch in Kants Moralphilosophie eine entscheidende Rolle. Die Vernunftpflicht, zu der ich aus Vernunft Ja sage, der unterwerfe ich mich nicht, sondern indem ich frei Ja sage, realisiere ich meine innere Freiheit gegen mich selbst. Diese Figur kehrt in Kants Rechtstheorie wieder. Was das Recht angeht, geht es freilich nicht um die innere Freiheit, sondern um die äußere. Und so finden wir in Kants berühmter Definition des Rechts, er bietet in der Metaphysik der Sitten eine regelrechte Definition des Rechts, genau diesen Gedanken, die individuelle Freiheit, die Freiheit aller und das allgemeine Gesetz, also das Recht, das für alle gelten kann und soll, das sie äußerlich verpflichten darf, eng zusammengeklammert. Das lese ich jetzt noch mal vor, ganz langsam, diese berühmte Rechtsdefinition. Eine jede Handlung ist Recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann. Also, eine jede Handlung ist Recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden Einzelnen mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann. Real bestehen ist gemeint. Eigene Freiheit, Freiheit aller, zusammenbestehend dank Gesetz. Dank der Möglichkeit der Verknüpfung von Rechtszwang und Freiheit. Das bestimmt Kant auch noch einmal so, da reformuliert das: Man kann den Begriff des Rechts in der Möglichkeit der Verknüpfung des allgemeinen wechselseitigen Zwanges mit jedermanns Freiheit unmittelbar setzen. Das ist also eine weitere Definition. Den Begriff des Rechts, ich meine, das ist schon eine starke These, Kant sagt, man kann den Begriff des Rechts unmittelbar setzen. Also, man muss ihn nicht ableiten oder so, sondern er ist quasi definierbar als die Möglichkeit der Verknüpfung des allgemeinen wechselseitigen Zwanges, die Verknüpfung des Zwanges mit jedermanns Freiheit. Diese Formulierung zeigt besonders deutlich, wie Kant hier bewusst seinen Rechtsbegriff in neuer Weise als reinen Freiheitsbegriff gleichsam tauft. Das ist ja eine Setzung, zu sagen, Recht ist das, was die Verbindung von Zwang und Freiheit leistet. Sieht man genau hin, dann ist aufgrund dieser Definition eine Freiheit ohne Recht, also ohne dieses Prinzip Recht definiert als die Vereinbarkeit von Freiheiten, gar nicht möglich. Also Freiheit ohne Recht ist aus dieser Sicht gar nicht möglich. Äußere Freiheit ohne Recht. Umgekehrt ist also auch der Begriff der Freiheit durch diesen engen definitorischen Zusammenhang, diesen gesetzten Zusammenhang von Freiheit und Recht direkt berührt. Tatsächlich definiert Kant die Freiheit radikal anti-hobbesianisch und auch anti-rousseauistisch, nicht als eine rechtlose Maximalfreiheit, das, was die Wölfe haben oder das, was diese glücklichen, naiven, primitiven Individuen bei Rousseau noch vor aller Kultur haben, sondern Kant definiert die Freiheit als etwas, das gleichsam einschließlich der vernünftigen Notwendigkeit der Pflicht gedacht werden muss. Freiheit ist ein angeborenes Prinzip, das einzige angeborene Prinzip, führt Kant aus, und definiert die für das Recht relevante äußere Freiheit dann wie folgt. Freiheit, Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür, sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist dieses einzige ursprüngliche, jedem Menschen Kraft seiner Menschheit zustehende Recht. Da sehen Sie, die Bedingung, dass es mit der Freiheit der anderen nach Gesetz zusammen bestehen kann, dieses individuelle, willkürfreiheitliche Moment, ist Teil der Definition von Freiheit. Also das Recht ist schon eingebaut in die Freiheitsdefinition. Prinzipien wie die Rechtsgleichheit oder andere Grundrechte folgen nach Kant aus diesem einen obersten Prinzip. Wir können hier aber auch genau sehen, wie die Freiheit spiegelsymmetrisch genau jene Rechtsbindung enthält, die vorher in der Definition des Rechts als Vereinbarkeit von Freiheiten ebenfalls vorausgesetzt worden ist. Freiheit, könnte man so etwas flapsig sagen, Freiheit ja, aber nur sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach allgemeinem Gesetz zusammen bestehen kann. Diese Freiheit ist Freiheit. Rechtswidrige Freiheitsbestrebungen oder freiheitswidriges Recht kann es nach dieser Definition nicht geben. Sie sehen, wie hier mit einer ganz anderen Begründung als bei Hobbes nun zwar nicht der Staat immer Recht hat, aber doch, so könnte man sagen, das Recht immer Recht hat. Und tatsächlich passt diese Beobachtung, das Recht hat immer Recht, genau zu Kants rigidem, vielleicht nicht nach dem Motto Law and Order, aber vielleicht nach dem Motto Law is Order, durchkomponierten Gesetzesstaat. Gegen die Form Recht gibt es vom Standpunkt der Freiheit keinerlei Einwandsmöglichkeiten mehr, so kann man es auch formulieren. Weil die Form Recht ja als die Verbindung der Freiheiten definiert ist und die Freiheit als die rechtsförmige Vereinbarkeit der Individualfreiheiten. Betrachten wir Kants Rechtsbegriff im Ganzen, nicht nur, was ich jetzt etwas nahegelegt habe, als einen Rechtsbegriff, der gleichsam das Problem von Recht und Freiheit und auch von staatlicher Politik und Freiheit einfach wegdefiniert, indem er es gleichsetzt. Man kann das so sehen, dass das so ein Trick ist, dass im Grunde Freiheit schon gleich als die rechtsgemäße Freiheit definiert wird und Recht als das, was Freiheiten optimal, vernünftig nämlich miteinander ins Verhältnis setzen kann, dann könnte man auch sagen, er hat eigentlich alle Probleme wegdefiniert, die sich in diesen vernunftrechtlichen Debatten artikuliert haben. Wenn wir es nicht so streng nehmen, dann müsste man ja sagen, Kant setzt zwar beides gleich. Immerhin enthält sein Modell aber dieses Gebot der Verallgemeinerung. Alles, was mit der Freiheit der anderen Kraft Gesetz zusammen bestehen kann, muss dem Bürger auch vernünftigerweise rechtlich gewährt werden. Wenn man das so herumwendet, dann kann man Kants Definition auch lesen als so etwas wie eine liberale Politikmaxime. Also mehr Einschränkung von Freiheit, als nötig ist, um vernünftigerweise die Individualfreiheiten aller rechtsförmig miteinander in Beziehung zu setzen, ist politisch nicht geboten. Nur Gesetze, die zur Vereinbarung der Freiheiten tatsächlich nötig sind, müssen nach dieser Lesart allgemeine Gesetze für alle sein. Das wäre eine Möglichkeit, Kant in Schutz zu nehmen vor der schlichten Diagnose, dass da einfach alles gleichgesetzt wird und damit sich dieser Freiheitsbegriff und dieser Rechtsbegriff und dieser Vernunftbegriff selbst bestätigen. Zweitens kann man auch noch ergänzen, dass Kant an verschiedenen Stellen klargemacht hat, dass er die Politik in der Form des Rechts an eine Vernunft, die eben diese Verallgemeinerungsprobe auch machen muss, gebunden sieht. Also Politik muss vernünftig sein. Der Regent kann nicht einfach willkürlich Politik machen, sondern er muss die Form allgemeiner Gesetze wählen. Er muss seinen Staat als Rechtsstaat organisieren und damit ist diese Vernunftprobe, die Frage nach der Vereinbarkeit der Freiheiten und die Frage danach, ob es insofern sich um Recht handelt, was hier gerade gesetzt wird, weil tatsächlich Freiheiten auf optimale Weise vereinbart werden. Dieser Probe muss sich der Regent in seiner Alltagspolitik unterziehen, permanent, weil er in Rechtsform zu agieren hat. Das Recht muss nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepasst werden. So heißt es bei Kant beispielsweise in dem kleinen Feuilleton über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen. Das aus dem Jahr 1797 stammt, also aus derselben Zeit. Eine Schrift, in der Kant übrigens auch vehement die Pflicht zur persönlichen Wahrhaftigkeit gegen die Lüge mit einem letztlich das Recht betreffenden Argument verteidigt. Auch da sieht man, dass die Figur des Rechts mit der kantischen Vernunftfigur ganz eng verknüpft ist. Also Recht und Vernunft schlechthin sind wahlverwandt. Kant argumentiert, wo es gegen die Lüge geht, folgendermaßen. Er sagt, Wahrhaftigkeit ist die Basis des Vertrages und damit die Basis aller auf Verträge gegründeten Pflichten. Eben darum kann die Lüge kein Bagatelldelikt sein. Eben darum stellt die Lüge vielmehr die Menschheit als politische Rechtsquelle in Frage. Weil sie nämlich die Form Vertrag, die Bedingung der Möglichkeit von Verträgen in Frage stellt. Erklärungen müssen wahrhaftig sein. Im anderen Fall wäre der Gesellschaftsvertrag der Rechtsgrund der Freiheit selbst in Gefahr. Und damit natürlich auch der Grundsatz der Vernunft gebunden, nämlich auf das Recht verpflichteten Politik. Also an dem kleinen Thema der Lüge, kann man sehen, wie ernst Kant es mit dieser Rechtsbindung von Politik oder mit dieser Vertragsform des sozialen Bandes nimmt. Betrachten wir zum Schluss noch einmal kurz, wie eng diese kantische Version von Vernunftrechtsbegründung nicht nur die definitorische Klammer von Recht und bürgerlichen Freiheiten, sondern darin im Grunde auch die Verbindung von Recht und Vernunft macht. Die Pflichten sind Rechte und die Vernunft überwacht als Richterin in eigener Sache deren Realisation. So könnte man das rekonstruieren. Bemerkenswert ist, wenn wir Kant diese enge kantische Verknüpfung etwas auf Distanz ansehen, dass, wenn Sie sich jetzt nochmal die Frage nach dem Status dieses Typs von Vernunftrecht stellen, dass Kant im Grunde durch die Juridifizierung der Freiheit, die er vornimmt, nun nicht nur das Recht so fasst, dass es keine Naturtatsache mehr ist, sondern eine reine Vernunftformfrage, sondern bei Kant ist es so, dass auch die Freiheit in keiner Weise mehr als Natur betrachtet werden kann. Vielmehr soll die Freiheit schon in dieser quasi Rechtsform, schon inklusive des vernunfteinsichtigen Zusammenstimmens der Freiheit aller, angeboren sein. Die Freiheit wird als sich selbst bestätigende Bewusstseinstatsache betrachtet und damit allen Bedingtheiten des Natürlichen entzogen. Sie konvergiert, ebenso wie das Rechtsgesetz, mit den klaren, unausweichlichen Pflichtregeln der Vernunft selbst. In Gestalt einer subjektiven Verpflichtung auf die Rechtsregel, zu der es für keinen von uns eine vernünftige Alternative geben kann, weil nur diese äußere Verpflichtung aus kantischer Perspektive dasjenige organisieren kann, was man Freiheit nennen kann, vernünftigerweise. Unsere ureigenste Freiheit begegnet uns mit anderen Worten bei Kant als subjektive Pflicht. In der Moral als Pflicht, das Recht um seiner selbst willen zu achten, im Recht etwas weniger innerlich als das unbedingte Gebot, der Form des Gesetzes zu vertrauen, egal was jetzt in dem Gesetz drinsteht, und nicht zu vernünfteln, ob die Inhalte dieses Gesetzes mehr oder weniger uns überzeugen können, und in Form des unbedingten Gebotes, das staatlich gesetzte Recht als Staatsbürger, die wir sind, nicht zu verletzen. Denn, das war Kants Resümee, in der Form des Gesetzes steckt gleichsam per se Vernunft. Nochmal, diese Definition: Eine jede Handlung ist Recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann. Wir werden auf die kantische, wirklich maximal abstrakte und auf ihre Weise vielleicht genialste Formel von der Reziprozität der Freiheiten in der Vernunft und im Recht, also etwas wie ein Wesen des Rechts, noch verschiedentlich zurückkommen. Sie ist erkennbar vom Standpunkt einer reinen Vernunft aus formuliert. Sie tilgt jede Spur einer außerrechtlichen Natur. Noch die Freiheit ist ja angeborenes Recht, nicht angeborene Natur. Und diese kantische Figur ersetzt eigentlich in jeder Hinsicht Natur durch reine Vernunft. Vom Naturrecht zum Vernunftrecht, das war die Formel gewesen, Sie erinnern sich. Vielleicht könnte man sagen, bei Kant findet weit außerhalb nun von der Frage pragmatisch-politischer Klugheit das Recht als ein Regelwerk reiner Vernunftgehalte zu seiner maximalen vernunftrechtlichen Definition. Was die kantische Denkfigur vor allem bekräftigt, und das lohnt sich zu betonen, ist der Vernunftcharakter des Rechts als Form, als gesetztes Recht, die Form des Zusammenbestehens der Freiheiten nach einem allgemeinen Gesetze. Und wenn man genau hinsieht, ist diese Definition bezogen auf den Gesetzescharakter ein wenig zirkulär. Das allgemeine Gesetz, das kategorische Verallgemeinerungsprinzip der Verbindbarkeit der Freiheiten und das Rechtsgesetz, das diese Verbindbarkeit behauptet, nein, eigentlich sogar verkörpert, sofern es gesetzt und gegeben ist, müssen wir uns dran halten. Das allgemeine Vernunftgesetz und das konkrete Rechtsgesetz also fließen im Moment der Setzung bereits ineinander. Es ist allein das Gesetztsein, das positive Gesetztsein, in der sich die Vernunft in Gestalt des Gesetzes beweist. Merken Sie etwas? Hier bahnt sich mitten in jenem kantischen Vernunftfreiheitsargument die entscheidende Rolle des positiven Gesetzseins als Recht für die Qualität Recht zu sein überhaupt an. Die entscheidende Rolle der Positivität des Rechts liegt bei Kant zunächst darin, dass die Positivität, also das tatsächliche staatliche Gegebensein, auf Vernünftigkeit hindeutet. Und zwar so, dass wir das nicht mehr zu überprüfen haben. Die Frage, was denn jenseits des Gesetzseins nun aber die Rechtsform ist, stellt Kant eigentlich nicht mehr. Er lässt diese Frage konvergieren mit der Vernunftform. Recht ist Vernunft und Freiheit. Man könnte sagen, die Frage, was jenseits des Gesetzseins, an dem wir den Freiheitscharakter und den Vernunftcharakter einfach abzulesen haben, pflichtgemäß, was jenseits davon die Rechtsform ist, implodiert gleichsam hinein in die allgemeine Vernünftigkeit der Pflichtfigur. Wo man hinschaut, bleibt nur die Vernunft als Unterscheidungskriterium und ein unvernünftiges Rechtsgesetz wäre gleichsam ein logischer Widerspruch in sich. Wie ebenso jeder mögliche Widerspruch von Recht und Freiheit gleichsam aus dem Recht herausdefiniert ist. Dieses politische Problem haben die gesetzten Gesetze gleichsam immer schon optimal gelöst. Die sind per se vernünftig. Lassen wir es bei dieser etwas irritierenden, sozusagen gleißenden Helligkeit oder vielleicht auch bei der Tautologie, also der in vielem schlicht sich selbst bestätigenden Bestimmung des kantischen Vernunftrechts. Wir werden dort wieder ansetzen, wirkungsgeschichtlich und mit kritischen Fragen. Halten wir diese Beobachtung aber fest. Mit dieser kristallklaren Lösung des kantischen Vernunftdenkens, in der Freiheit und Recht und beides zusammen in der Vernünftigkeit der positiven Rechtsform konvergieren, ruft sozusagen die vollendetste Figur des Vernunftrechts gleichsam aus sich heraus die Positivierung des Rechts herauf. Gut, auf diesen Punkt werden wir wieder kommen. Eine kurze Zusammenfassung noch. Erstens, eine Zwischenbilanz des vernunftrechtlichen Zusammenhangs von Staatsräson und Recht zeigt auf der historischen, praktischen Ebene noch einmal die Verknüpfung der politischen Souveränität mit der Form Recht nicht etwa auf einer abstrakten metaphysischen Ebene, die gleichsam über den Köpfen schwebte, sondern dass sie eben die Regierungstechnik betrifft und die praktischen, nicht zuletzt die ökonomischen Belange der Territorialstaaten des 18. Jahrhunderts. Das Recht findet als Steuerungskomponente des sich zunehmend funktionell ausdifferenzierenden Nationalstaats seine neue Rolle und darin zwar auch, aber eben keineswegs primär als metapolitische Legitimationsfigur. Zweitens. Drei markante Rechtsfiguren bilden so etwas wie Gelenkstücke für die neue Verbindung von politischer Vernunft und Recht im sogenannten Vernunftrecht. Erstens die Figur des Rechtsgesetzes als einer wissensbasierten Form, die aber nicht dem Naturgesetz ähnelt, sondern eher eine künstliche oder auch kunstvolle, technische, politiktechnische Errungenschaft bildet. Der juridische Gesetzesbegriff korrespondiert also, wiewohl die Physis, die Natur der Staatsangelegenheiten im Mittelpunkt der Regierungsaufgaben steht, eher mit der Idee einer praktischen als mit der einer theoretischen Vernunft. Die zweite markante Figur war diejenige des Rechtssubjekts, also des Subjekts von Pflichten und Rechten, das nicht einfach untertan ist, auf den sich Rechtsbefehle beziehen, sondern als eines Subjekts, das Recht als aktiv und von sich aus als Bürger betätigt. Die dritte markante Figur war der Vertrag. Eine tatsächlich zutiefst juridische, abstrakte Matrix und rationale Reziprozitätsfigur, die im Grunde die anderen beiden Größen, die Regel und das Subjekt, in sich mit umfasst und logisch impliziert. Der Vertrag ist tatsächlich so etwas wie das Paradigma des Vernunftrechts. Er nährt für einen kurzen historischen Moment aber auch die Hoffnung auf eine gelungene Verbindung von Recht und Wirtschaft, bei der die Politik gleichsam nur noch für den vernünftigen Rahmen zu sorgen hätte. Diese liberale Hoffnung hat wenig Wirklichkeitsmacht, sodass die Matrix des Vertrages in keiner Weise das mit der kapitalistischen Industriegesellschaft mitwachsende öffentliche Recht und die Motive der Staatsräson ersetzen kann. Immerhin verkörpert die Verfassung aber diese Hoffnung. Drittens, alle drei Figuren, Gesetz, Rechtssubjekt und Vertrag und dazu die Freiheitsfrage, die sich namentlich seit Rousseau und mit der Französischen Revolution am Thema der Volkssouveränität und des Subjekts der Menschenrechte auskristallisiert, finden wir aufgenommen bei Immanuel Kant. Kants Rechtsbegriff bietet, die einen sagen eine geniale, die anderen sagen eine durch einen definitorischen Trick erkaufte Lösung. Kant setzt die Form Recht und eine zur Freiheit der anderen vernünftig ins Verhältnis gesetzte Individualfreiheit schlicht gleich. Viertens, Kants Rechtsdefinition lautet, eine jede Handlung ist Recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammenbestehen kann. Sie lässt sich in unterschiedliche Richtungen ausleuchten. Letztlich stößt man jedoch immer auf die sich im Gesetz qua Rechtsform manifestierende Vernunft. Qua Rechtsform manifestierende Vernunft auf die im positiven Gesetz, so wie es nun einmal vom Gesetzgeber erlassen worden ist, qua Rechtsform manifestierende Vernunft. Die Positivität wird damit gleichsam zum Anzeichen dieser reinen Vernunft, die nach Kant im Recht sich auskristallisiert. Wir sehen hier also, wie die konsequente Umstellung der Rechtsbegrifflichkeit auf Vernunftkonzepte oder Vernunftbegriffe und die Positivierung des Rechtsverständnisses ineinander übergehen. Und da setzen wir beim nächsten Mal nicht direkt weiter an, sondern betrachten die Parallelbaustelle der Revolution, des Rousseauismus, Hegels und so weiter. Aber wir werden an diesem Punkt wieder anschließen können.